mit der Lösung für den heutigen Tag. Die steht in Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ich glaube, an solchen Abenden oder an solchen Wochenenden dürfen wir gerne mal wieder gucken, was wir für Wege haben und was der Herr für Wege hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Offenheit haben, uns auf die Wege des Herrn da einzulassen. Wir beginnen mit ein paar Liedern und einer kurzen Gebetszeit am Anfang. Danke, Nancy und Donald, dass ihr uns damit jetzt reinnehmen.
Also ich habe ja keine Ahnung, wie ihr hierher gekommen seid, mit welchen Gedanken im Kopf, was euch am Freitagabend noch so nachgeht, von der Woche oder vom Tag. Und wir laden euch jetzt ein, dass wir unseren Blick, unser Herz bewusst auf Jesus richten. Ich denke, wegen ihm sind wir ja auch da. Von ihm wünschen wir uns ja Berührung, Ermutigung oder vielleicht eine neue Ausrichtung. Und die Liedtexte, das sind gesungene Gebete. Und die können uns dabei helfen, dass wir wirklich bei Jesus ankommen. Also seid herzlich eingeladen, mitzusingen, mitzubeten oder zuzuhören, so wie es für dich und dein Gespräch mit Jesus jetzt richtig ist. Herr, ich komme zu dir.
Genau. Kurzer Hinweis noch an die Technik.
Ja, danke.
Ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Gib mir ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu.
Dass wir dir wichtig sind und dass du uns wirklich kennst. Du weißt genau, was unser Herz gerade schwer macht. Du weißt, was uns bedrückt, wo wir Angst haben und wo wir uns Sorgen machen. Und du wünschst dir, dass wir dir unsere Sorgen geben, dass wir all das, was uns belastet, an dich abgeben. Und du hast versprochen, dass du dich drum kümmerst. Und Jesus, dann wollen wir das jetzt auch ganz praktisch tun. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns gerade noch beschäftigt, was uns belastet, was uns Mühe macht.
Der gern vergibt, hat mich zuerst geliebt, er kannst du lang meins nehmen.
Danke dir. Ja, die wenigsten von euch werden dich kennen. Dadurch ist es sinnvoll, dich am Anfang vorzustellen. Aber du hast es schon selber gemacht, stehst alleine vorne. Aber ich denke, ein paar Fakten, um einander kennenzulernen, zu beschnuppern, ist, denke ich, immer hilfreich. Ich habe gelesen, du kommst oder wurdest in Siegen geboren, oder hast mir es vorhin auch erzählt, heißt Fossi, ein nicht ganz so alltäglicher Name. Hattest du kreative Eltern?
Ich weiß nicht, wie das bei euch hier im Erzgebirge ist, Herrschaften, aber aus dem Dorf, wo ich herkomme, hat man als Junge einen Spitznamen. Und wenn du bis spätestens 12 keinen hattest, solltest du umziehen. Und ich hatte das Glück, dass ich in der ersten Klasse immer den Pelzmantel von meinem Opa angezogen habe. Ich war sehr klein, mein Opa war sehr groß und deswegen war ich ein wandelndes, schwarzes Pelzbündel. Und daher kommt mein Spitzname Fossi Bär. Das ist aus der Muppet Show. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so Kermit der Frosch und so. Da war ich Fossi der Bär.
Danke. Ah, wieder was gelernt. Du hast studiert, habe ich rausbekommen, Theologie, Psychologie und Pädagogik. Warst dann Landesjugendreferent im EC Hessen-Nassau. Jetzt bist du Jahre alt und arbeitest als Dozent am MBS. Was ist MBS?
Es ist nicht das Martin-Buther-Seminar. Ich war vor einem Monat etwa in Chemnitz in Grüna für Bibelabende und da habe ich jemanden kennengelernt vom MBS, aber wir heißen auch MBS, aber das steht für Marburger Bibelseminar. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich ein bisschen Werbung machen, ganz kurz. Das Besondere beim Marburger Bibelseminar ist, dass ihr zwei Ausbildungen gleichzeitig machen könntet. Zum einen staatlich anerkannter Erzieher und kirchlich und freikirchlich anerkannter Jugendreferent oder Gemeindediakon und so. Das Ganze natürlich auch in weiblicher Form. Und das ist so das gibt's nicht so oft in Deutschland. Das macht uns ein bisschen aus, diese Doppelausbildung. Also man hat zwei anerkannte Ausbildungen in der Tasche nachher und kann entsprechend auch in verschiedenen Berufsfeldern arbeiten. Wenn man möchte, kann man nachmittags noch den Bachelor in Sozialarbeit machen. Das ist so der eine Ausbildungszweig. Der andere Ausbildungszweig ist, wir sind eine staatlich anerkannte Fachschule. Das heißt, man kann einfach den staatlich anerkannten Erzieher, Erzieherin bei uns machen. Aber eben im Rahmen einer Bibelschule. Wir machen das gleiche wie auch eine staatliche Erzieherausbildung, aber man ist halt in der christlichen WG, hat einen Gottesdienst oder auch das fachgeistliche Leben bei mir, was man bei einer staatlichen Ausbildung nicht hätte. So. Und dann gibt's noch den Bereich Kurzbibelschule. Falls ihr mal Lust habt, für 3, 6 oder 9 Monate mal eine Tiefbohrung zu machen, Theologie, Jüngerschaft, Kreativität, da könntet ihr zu uns auf die Kurzbibelschule kommen.
Vielen Dank für die Einladung. Du hast gerade gesagt, geistliches Leben unterrichtest du. Noch was anderes oder nur das?
Nein, meine Fächer sind Kirchengeschichte, Altes Testament und geistliches Leben.
Was sagen deine Studenten über dich?
Also ich kann dir sagen, was sie zu mir sagen, nämlich Fossi. Also wir duzen uns, MBS, wir sind ja so. Was die über mich sagen, ach du Herr. Ich glaube, da müsstest du sie selbst fragen. Mir fällt da spontan nichts zu ein. Ja.
Du bist nicht so oft an der Raucherecke, wo man drüber redet, sozusagen. Okay. Wo wir schon dabei sind, welche Hobbys hast du und warum?
Welche Hobbys? Ich habe ein paar etwas, also ich mag sehr Filme und Serien, das ist schon so mein Ding. Ich liebe Musik, ich habe eine sehr, sehr große CD-Sammlung. Ich mag wirklich Musik. Ich liebe Reisen. Und dann gibt's noch so ein Rollenspiel. Ich mag sehr Rollenspiel, also Pen und Paper, falls es jemand mit Würfeln und so. Und ich liebe Fremdwörter, besonders sinnlose. Als ich 12, 13 war, war ich mir das der Klassenclown und habe festgestellt, wenn man Mädels anquatschen will oder küssen will, dann ist Klassenclown, da wird man goldig gefunden, aber man Mädchen küssen keine Goldigen, sondern da muss irgendwie cool sein. Und da ich nicht so der Größte war und Fußball spielen konnte ich auch nicht, habe ich ein Fremdwörterlexikon auswendig gelernt und war dann mit 13, 14 so Justus Jonas. Ich weiß nicht, ob ihr die 3 Fragezeichen kennt, weil ich zu jeder beliebigen Situation ein völlig wahnsinniges Fremdwort auf dem Kasten hatte. In Wirklichkeit habe ich auch nur die von A bis K gelernt, aber das ist nie jemandem aufgefallen. Und deswegen habe ich immer noch, eines meiner Hobbys sind immer noch Fremdwörter.
Sehr schön. Ich bin gespannt, wie viel du heute damit Okay. Wir haben das Thema für dieses ganze Wochenende, was ich überschrieben habe, mit gesund glauben. Wer ist für dich persönlich ein Vorbild für eine gesunde Gottesbeziehung?
Naja, ich habe neulich gepredigt zufälligerweise über das Thema, so geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft, Mentoring und so. Habe darüber nachgedacht, wer waren eigentlich die Leute, die mich geprägt haben? Und im zweiten Schritt dann, wen möchte ich jetzt prägen? Und habe dann so bei der Predigt dazu eingeladen, mal zu überlegen, wer hat mich geprägt und wen möchte ich prägen? Und da habe ich drei Beispielpersonen aus meinem Leben rausgesucht. Das eine ist Roland Werner, der war lange Zeit Leiter vom Christoville. Vielleicht kennt ihr den daher. Christoville 96 in Dresden und so. Das hat er damals geleitet. Und der war mein Gemeindechef und der hat mich geistlich sehr geprägt. Und mit, finde ich, ein sehr gesunder Glaube im Sinne von fest, aber trotzdem beweglich. Ernsthaft und trotzdem humorvoll. Das war irgendwie so, finde ich, eine tolle Mischung, die der Roland da so an den Tag gelegt hat, wo ich mir ganz viel abgeguckt habe. Der zweite, das ist mein ehemaliger Kollege Reinhard Engel, der beim EC mit mir zusammen in Hessen gearbeitet hat. Der hat dann später das Haus geleitet und so. Und das, der hat mir sehr, war sehr auf meiner Seite, bin Rücken frei gehalten. Und wenn man im christlichen Bereich arbeitet, lernt man eine Menge Leute kennen, die nicht sehr gut darin sind, Kritik zu üben. Sondern oftmals, das, also man kriegt da echt schon auch echt einen auf die Fresse. Und der Reinhard hat mir echt den Rücken frei gehalten und hat auch immer sowas gesagt wie, Voss, die Kritik war echt blöd formuliert, aber Sie haben trotzdem recht, änder das. Und das war hilfreich von jemandem, der grundsätzlich auf deiner Seite ist, so sowas zu hören. Und die dritte Person, die ich ausgesucht habe, war meine Oma. Meine Oma ist die absolut ultra coole Frau gewesen, die ist 101 geworden und ist aber leider vor ein paar Jahren gestorben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Vorbild in meinem Leben gewesen. Das würde jetzt zu weit führen, aber ich kann euch vielleicht in den nächsten Tagen die ein oder andere Oma-Geschichte erzählen. So, eine muss ich erzählen. Weihnachten und meine Oma war bei uns zum Essen und es war spät abends. Und sie wohnte im Nachbarhaus, aber meine Mom ist sehr fürsorglich und ängstlich. Und meine Oma war 98 damals und ist dann abends wollte sie nach Hause gehen. Und meine Mom sagte so, Mutti, zieh dir doch ein Kopftuch auf. Draußen ist es kalt. Und dann sagt meine Oma, ein Kopftuch? Da sehe ich ja aus wie eine alte Frau.
Sehr schön. Vielen Dank. Einen ersten Eindruck über dich haben wir vielleicht jetzt gewonnen. Und den Rest von dir erfahren wir bestimmt währenddessen über die nächsten paar Tage gemeinsam. Bühne frei, ja, für dich. Gottes Segen.
Wo muss ich hindeuten? Zu dir? Ja, ich habe nach oben gedrückt auf Power. Da ist es ja. Okay. Sehr schön. So, Herrschaften, ich grüße euch und ich habe Lust, mit euch ein bisschen nachzudenken. Und ihr seid nicht meine Schülerinnen und Schüler, ihr seid freiwillig hier. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, es ist nicht so mein Thema, dann macht euch keinen Vorwurf. Das ist manchmal so. Vielleicht ist es dann morgen früh sehen wir uns gar nicht. Aber vielleicht an einem anderen Tag oder so. Vielleicht ist auch irgendwie was anderes heute für euch dran. Aber ich lade euch natürlich ein, gerne mit mir mal nachzudenken. Das Oberthema von diesem Wochenende heißt gesund glauben oder gesunde Spiritualität, gesundes geistliches Leben. Ich glaube, es gibt auch Ungesundheiten im christlichen Glauben. Deswegen ist es gut, auch mal über die Gesundheit nachzudenken und sich selbst zu prüfen und so. Aber übrigens fällt mir gerade noch eine Sache ein. Ich rede schnell. Und deswegen habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid total mutig und hebt einfach zwischendurch die Hand und sagt, langsame dich, Herr Referent. Und dann nehme ich das sehr wohlwollend auf und werde 3 Minuten langsamer sein, bevor ich dann wieder, aber dann meldet ihr euch. Also ich meine das auch völlig ernst. Die andere Möglichkeit ist, ihr holt euch die Audioaufnahme und hört euch die zu Hause auf halber Geschwindigkeit an. Auch das wäre möglich. Aber nehmt lieber das in Anspruch, dass ihr euch kurz meldet. Ich weiß, dass das mein Defizit ist. In der Schule, wo ich bin, ist das eher vorteilhaft, weil dann meine Schüler nicht wegpennen, wenn ich schnell rede. So. Aber ich bemühe mich, aber ich weiß jetzt schon, ich werde zu schnell werden. Und dann habe ich noch einen anderen Zungenschlag als ihr. Also das ist ja schwierig. So. Wo war ich stehen geblieben? Bitte? Beim Thema. Richtig, absolut, völlig, eins, setzen. Also, gesund glauben ist das Thema. Ich würde gerne mit euch das Wochenende ein bisschen drüber nachdenken, habe mir 4 Themen rausgesucht. Ich erzähle ein bisschen was, es gibt ein paar Bilder dazu. Wenn ich was erzähle, habe ich ganz gerne Bilder, die man zwischendurch anschauen kann, weil mir hilft es, jemandem besser zuzuhören, wenn ich gleichzeitig noch ein Bild vor Augen habe. Und in einer unfassbaren Kreativität habe ich einfach in der Bildersuche, deren Namen man nicht nennen muss, das so ein Wort eingegeben und dann ein Bild rausgesucht. Also es sind jetzt nicht die heiligen Bilder und so, sondern es sind einfach Hilfen, lernpsychologische Hilfen und so. Und ich sage dann immer noch ein bisschen was, weil manche Bilder mich auch selbst erstaunt haben, wie die bei so einer Bildersuche rauskommen. So, also wirklich tief, finde ich, tiefsinnige Dinge. Heute ist das Thema Nachfolge feiern. Das ist ein Buch von Richard Foster und ich würde mit euch gerne kurz durch dieses Buch durchgehen. Ich fand diese Zusammenstellung der beiden Worte alleine schon interessant. Nachfolge feiern. Ich kenne euch ja nicht, weiß also nicht, was für eine geistliche Tradition ihr habt, aber da, wo ich herkomme, hätte man diesen beiden Wörter niemals zusammengestellt und auch nicht zusammenstellen dürfen. Weil ernste Nachfolge war immer Leiden. Und nur dann ist das Christentum echt, wenn du weinen musst. Ja, und wenn du Spaß hast, kann es nicht geistlich sein. Und wenn dein Christsein Spaß macht, kann es nicht von Gott sein. Echtes Christsein bedeutet immer Leiden, Schwermut, und ein guter Christ hat immer mindestens eine halbe Träne im Auge. Und deswegen fand ich diese Zusammenstellung total gut und hilfreich. Nachfolge feiern. Jesus sagt, mein Joch ist leicht, meine Last ist sanft. Es gibt natürlich auch andere Stellen, die von Verfolgung reden und was auch immer. Aber heute reden wir über das Erfrischende und über das Gute. Das Leben ist schon schwer genug, deswegen muss ich nicht auch mein Glaubensleben schwer machen. Ja, das Leben hat schon genug Stress zu bieten, genügend Bürde, dann muss ich nicht meinen Glauben auch noch zur Last und zur Bürde machen. Im Gegenteil, ich denke, der Glaube, also mein geistliches Leben, sollte dafür sein, dass ich die Bürden des Lebens besser auf die Reihe kriege. Mein Glaubensleben sollte mich erfrischen und nicht noch ein zusätzlicher Stresspunkt meines Lebens sein. Und daher kommt diese wunderbare Zusammenstellung, Nachfolge feiern. Es geht bei diesem Buch darum, dass der Autor 12 verschiedene geistliche Übungen vorstellt. Das alte Wort wäre Disziplin, also 12 Disziplinen, aber das wird bei den meisten nicht ein Hurra hervorrufen und deswegen nenne ich es 12 Übungen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Übungen. 12 ist eine heilige Zahl, das ist also eine symbolische Zahl. Es sind Beispiele. Und es gibt 3 Päckchen und so, also 3 verschiedene Bereiche in deinem Leben. Und der Richard Foster, der Autor, sagt, versuche aus jedem Päckchen eine geistliche Übung dauerhaft in deinem Leben zu praktizieren. Aber nimm dir nur die Übung, die dich erfrischen. Und lass die Finger weg von geistlichen Übungen, die dich sowieso nur noch mehr stressen. Das Leben ist stressig genug. Da muss ich nicht auch noch geistliche Übungen einbauen, die mich auch noch stressen. Sondern finde geistliche Übungen, die dich erfrischen. Und das bedeutet auch, dass manchmal geistliche Übungen, die 5 Jahre lang gut für mich waren, irgendwann eine Zeit hatten und ich dann eine andere geistliche Übung mache. Mein geistliches Leben ist kein Zustand. Mein geistliches Leben ist ein Weg. Und genau wie mein richtiges Leben sich verändert und auch verschiedene Phasen hat, so darf auch mein geistliches Leben verschiedene Phasen haben und einen Weg darstellen, wo auch verschiedene geistliche Übungen mein Leben ausmachen. Das ist der Grundgedanke dahinter und ich werde das auch immer wieder euch ins Gedächtnis zurückrufen. Es geht darum, geistliche Übungen zu finden, die mich erfrischen und die mich erfreuen, die mich zur Ruhe bringen und die mich nicht noch zusätzlich stressen. Das Leben hat genug Stress bereit. So, dann legen wir mal los. Ich werde zwischendurch mal auf mein Handy schauen wegen der Uhrzeit. So. Übrigens, diese unfassbaren Farben, die euch vielleicht die Tränen in die Augen bringen, das liegt daran, dass ich immer noch ein EC-Herz habe. Und als ich angefangen habe beim EC, waren das die EC-Farben. Die wurden 2006 geändert in nicht mehr ganz so grell und wahnsinnig, aber aus irgendwelchen Gründen ist das mir immer noch verbunden. Und deswegen sind das die ursprünglichen EC-Farben, die ich immer noch im Unterricht verwende, weil die einfach so unfassbar sind, dass mir niemand wegpennt in der Schule, weil das Auge da einfach, ist auch egal. Jedenfalls Richard Foster Nachfolge feiern, geistliche Übung neu entdeckt. Wichtig bei euch, ich werde das immer wiederholen, es geht nicht darum, euch irgendwelche Übungen reinzudrücken, die ihr noch nicht macht und die ihr auch noch macht, damit ihr noch trauriger werdet in eurem Leben, damit ihr noch mehr Tränen habt, euch noch mehr unter Druck gesetzt gefühlt und dass euer christliches Leben sich noch anstrengender anfühlt. Im Gegenteil. Bei Nachfolge feiern, bei den heutigen Übungen geht es darum, finde die Übungen, die dich erfrischen. Oder freu dich, dass du schon ein paar Übungen hast, die dich erfrischen, die dich zur Ruhe bringen, die dich näher zu Gott bringen, die dich näher auf den Schoß Gottes bringen, dass du aus der Umarmung Gottes herausleben kannst und nicht irgendwelche Übungen machst, die dir noch mehr abverlangen und noch mehr Freude klauen. So, das Erste. Also es gibt 3 Päckchen. Und in jedem Päckchen gibt es 4 Beispielübungen. Das erste sind 4 Beispiele aus diesem Bereich Übungen für das innere Leben. Das sind Übungen, die sind wichtig nur für dich ganz persönlich und ganz selbst. Es ist egal, ob du mit anderen Menschen in Kontakt kommst. Es ist egal, was sonst in deinem Leben passiert. Diese Übungen wären auch sinnvoll, wenn du der erste und einzige Mensch auf dem Mars wärst. Da geht es nur um dich und Gott. Aber es geht um Erfrischung. So, und also die erste Übung heißt Meditation. Und ich habe dann immer in der Suchmaschine, deren Namen man nicht nennen muss, das Wort Meditation eingegeben. Die ersten 1500 Bilder waren glatzköpfige Männer in orangefarbenen Gewändern, die im Schneidersitz in der tibetischen Höhle rumsaßen. Das ist sicher auch Meditation. Ich finde es aber wirklich ein bisschen tragisch, dass uns das Wort Meditation als Christen irgendwie geklaut worden ist. Weil ich würde auch behaupten, dass das, wenn man heute irgendwo in irgendeiner Stadt Leute fragt, was ist Meditation, würden die auch sagen, ja, das sind tibetische Mönche. Das stimmt auch, die dürfen auch gerne meditieren. Aber die Meditation ist erstmal auch eine christliche Disziplin, eine christliche Übung. Martin Luther hat gesagt, wenn du eine gute Predigt halten willst, mein Sohn oder meine Tochter, dann brauchst du 3 Dinge. Tentatio, Oratio, Meditatio. Du musst meditieren, sonst gelingt dir keine gute Predigt. Meditieren bedeutet, ich habe das Bild dann rausgesucht, weil ich cool fand, da 3 Kerzen, 3 Einigkeit und so. Es geht bei der Meditation darum, dass ich mich einem Text aussetze, dass ich ihn nicht einfach nur lese und nachher mehr weiß. Es geht bei der Meditation darum, dass nicht mein Wissen vermehrt wird, sondern dass der Text das kann, was er will, nämlich Begegnung stiften. Und dazu ist es notwendig, dass ich mir wirklich Zeit nehme. Meditation bedeutet kauen. Dass ich einen Text meditiere, bedeutet, dass ich ihn mehrfach lese, dann mal wieder weglege und dann nochmal lese oder ihn mir vorlesen lasse oder mir eine Stunde Zeit nehme und alle 5 Minuten diesen Bibeltext mal lese. Es muss kein Bibeltext sein, es kann auch ein Bild sein, es kann ein Gedicht sein, es kann ein Liedtext sein, es kann ein Lied sein, was ich mir mehrfach anhöre. Der Grundgedanke der Meditation ist aber, ich will nicht mein Wissen vermehren, sondern ich will, dass mir der Text begegnet, das Bild oder Gott durch ein Bild oder durch einen Liedtext oder durch ein Lied. Es soll Begegnung stattfinden, ich soll erfrischt werden, zur Ruhe kommen, in die Gegenwart Gottes eingeladen werden. Es geht nicht darum, dass ich nachher wiedergeben kann, was in dem Bibeltext steht. Das wäre kognitiv. Das hat auch manchmal seinen Sinn. Aber bei der Meditation geht es darum, es gibt Leute, die sagen, es ist total erfrischend, mir mal eine Stunde Zeit zu nehmen, nicht um nachher mehr zu wissen, sondern dass der Bibeltext mich verändert hat, dass ich mich darauf eingelassen habe oder dass ich mich einfach mal eine Stunde vor 3 Kerzen setze und Gott sprechen lasse oder einfach zur Ruhe komme. Es geht nicht um die Wissensvermehrung, sondern um Begegnung und Erfrischung und Ruhe. Das ist die erste Übung aus dem ersten Päckchen. Die zweite, ich habe dann immer noch ein paar, darauf gehe ich jetzt nicht ein, ich habe immer noch ein Beispielbuch, was in meinem persönlichen Leben mir geholfen hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ihr könnt euch die PowerPoint ja dann saugen, die ist ja jetzt irgendwie hier. So. Das zweite ist Gebet. Als ich das Wort Gebet eingegeben habe, kam Dürers betende Hände, da habe ich mich gefreut. Und bei dem Gebet hat natürlich sehr viele Facetten. Es geht bei diesen Übungen darum, dass ganz viele Christen und Christinnen sagen, für mich ist gerade das Gebet total erfrischend, weil ich einfach Gott alles abgeben kann. Alle Stresspunkte, Dinge, vor denen ich Angst habe, was mein Herz bewegt, was mir Mühe macht, alles, was mich vom Schlaf abhält, ich kann das abgeben. Ich habe da jemanden, der kümmert sich um das Universum und hat trotzdem Zeit für mich. Und ich kann Dinge einfach mal reden, ich kann das in Worte fassen. Das ist sonst vielleicht nur so ein Nebel in meinem Bauch. Aber wenn ich Worte für was finde, dann habe ich es im Griff, Begriffe für etwas zu finden. Das bedeutet, dass ich etwas greifen kann. Und dann kann ich diese Worte, dann kann ich diese Gefühle bei Gott abladen. Das Gebet ist mehr als das. Aber in diesem Fall geht es darum, dass ich weiß, ich kann mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen zu Gott kommen. Da ist jemand. Da ist das große Du und mit dem kann ich reden. Und der hört mir zu und nimmt das auch an. Das können auch Klagen sein, Wut, Ärger, das kann alles Mögliche sein, aber es bleibt nicht bei mir. Und das ist total erfrischend. Ich kann das teilen und ich muss das nicht für mich selbst mit mir selbst ausmachen. Ich habe jemanden, mit dem ich das teilen kann. Es gibt, Gebet heißt mehr als das, aber in diesem Fall ist das der Bereich Gebet. Das dritte, Fasten. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr erwartet hättet. Ich fand es total cool. Fast hätte ich geil gesagt, aber das darf ich ja nicht. Als ich Fasten eingegeben habe, kam das Bild und ich fand es total ultra. Das ist nämlich ein fröhliches Bild. Und ich glaube, dass in der Kirchengeschichte das Fasten ein bisschen missverstanden wurde als etwas, was ich mache, um Gott zu verdeutlichen, dass ich mein Leben eigentlich nicht mag und dass Genuss blöd ist. Und je heiliger ich bin, desto mehr verzichte ich auf das, was ich schön finde, das, was mir schmeckt und das, wo ich die Schöpfung genießen könnte. Das ist ein sehr, sehr sonderbares Gottesbild. In der Bibel wird auch nicht so gefastet. Wenn man guckt, wo wird in der Bibel gefastet und warum? In der Bibel, das biblische Fasten heißt, ich verzichte auf etwas, um mehr Zeit oder Energie für was anderes zu haben. Der Verzicht ist gar nicht der Zweck. Der Verzicht ist nur ein Zweck, so muss ich sagen. Es geht nicht um das Verzichten. Es geht um das Verzichten, um dafür etwas zu bekommen. Ich verzichte auf etwas, was Zeit frisst. Zum Beispiel, die Gemeinde im Neuen Testament hat gefastet, um eine Klarheit bei großen Entscheidungen zu bekommen. Es geht nicht um den Verzicht als solches. Das würde ein Gottesbild voraussetzen, ein Gott, der es gut findet, wenn du auf Sachen verzichtest, die dir Spaß machen, die dir schmecken, die dir gut tun. Was ist denn das bitte schön für ein Gottesbild? Brauche ich nicht. Es geht darum, dass Fasten mich befreit. Und dann ist Fasten erfrischend. Dann ist Fasten keine Bürde, da wird mir nichts weggenommen, sondern wird mir etwas geschenkt, weil ich plötzlich Zeit und Energie für etwas habe, für das ich vorher keine Zeit hatte und keine Energie. Also eine Übung der Erfrischung. Und auch nur dann ist sie sinnvoll. Und die letzte Übung aus diesem ersten Päckchen, Studium. Ich habe das Wort Studium eingegeben bei der Bildersuche, das kam raus. Wenn ihr jetzt denkt, ach du je, ich würde gerne überall sein, nur nicht da, dann lass die Finger von dieser Übung, dann ist das nichts für dich. Es geht darum, eine Übung zu finden, die dich erfrischt. Und die dich runterbringt, die dich zur Ruhe bringt, die dich auf den Schoß Gottes bringt. Manche Leute, ich gehöre dazu, bei mir ist es manchmal so, wenn ich in so einem Zimmer bin, vergesse ich die Zeit, weil ich dann plötzlich 1000 Bücher um mich rumliegen habe und noch eine hebräische Bibel und da noch eine Übersetzung und eine Wortstudie und noch einen Kommentar und eine Erklärung und ich verliere dann die Zeit und finde das total erfrischend, was ich dann da rausfinde und bin danach nicht kaputt, sondern ich bin erfrischt und voller Leben. Wenn das bei dir nicht so ist, dann such dir eine andere Übung. Dann hältst dir das nicht auf. Aber es gibt Leute, die empfinden Studium, Forschen als Erfrischung. Und dann ist es eine tolle Übung. Und es gibt nicht nur die vier Herrschaften. Das sind Beispielübungen. Wir würden an einen kleinen Gott glauben, wenn er uns nur vier Übungen zum persönlichen Leben zur Verfügung stellen würde. Es sind Beispiele. Aber die Idee ist, such dir eine davon aus. Oder lies ein Buch, wo noch mehr vorgestellt werden. Such dir eine Übung aus, die dich erfrischt, die gesund ist für deinen Glauben, die dich auf den Schoß Gottes bringt, die dich in die Umarmung Gottes hineinbringt, die dich mit Leben erfüllt. Such dir eine Übung aus. Und manchmal muss man vielleicht ein paar Sachen ausprobieren. Manchmal muss man auch den Mut haben zu sagen, ich mache dieses jetzt schon seit 10 Jahren, aber eigentlich ist die Luft raus. Vielleicht ist das Problem ganz einfach zu lösen. Du machst für die nächsten 10 Jahre eine andere Übung. Warum muss man immer alles ein Leben lang machen? Unser irdisches Leben wechselt auch und hat verschiedene Phasen. Wieso darf unser geistliches Leben nicht auch Phasen haben und Übungen sich verändern? So, bevor ich weitermache, mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, ich habe dafür keinen Buchtipp, weil das wäre ziemlich absurd. Bevor ich weitermache, würde ich gerne euch fragen, ob vielleicht 2 oder 3 Leute Lust haben, uns kurz mit hineinzunehmen. Habt ihr schon mal mit einer dieser Übungen Erfahrungen gemacht oder macht ihr die gerade und erlebt sie als erfrischend? Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ja genau, das mache ich auch oder ich habe das mal gemacht und das hat mir total gut getan und es hat mich erfrischt. Dann hätten wir noch so ein paar praktische Beispiele aus eurem Leben und dann gehe ich zum nächsten Päckchen und zu den nächsten 4 Übungen. Wenn ihr eine laute Stimme habt, einfach so. Wenn ihr eine leise Stimme habt, komme ich vorbei und bringe euch das Mikro. 5 Euro die Minute. Also, wer von euch hat Erfahrung mit einer von diesen Übungen und möchte ganz kurz nur 1, 2 Sätze, wir haben ja keine Zeit.
Braucht die gar nicht. Da ist eine Uhr. Sehe ich gerade.
Genau. Das gemeinsame Gebet mit zu Hause, mit der Frau. Meditation ist vielleicht nicht so meins, aber das zusammen, das Beten ist schon gut. Ja. Ja.
Gibt es noch zwei andere kleine, konkrete Geschichten aus eurem Leben? Was erfrischt euch? Was tut euch gut? Was bringt euch runter? Was bringt euch auf den Schoß Gottes? Keine plötzliche Gabe der Bauchrednerei. Wäre auch mal cool gewesen, oder? Coole Geistesgabe.
Mir helfen beim Meditieren Bilder. Zum Beispiel benutze ich zurzeit sehr gerne die Dreifaltigkeits-Ikone. Und wenn ich da lange oder länger sitze, dann zieht es mich wie in diese Einheit von den Dreien rein. Und dann geht mir's gut.
Ich mache dazu im Unterricht eine Stunde, wo wir uns zusammen diese Ikone angucken. Ja, und dann gibt es uns einen Erklärtext dazu. Noch eine Person, 3 ist die heilige Zahl. Ich weiß, 12 auch und auch 144.000, aber das würde, bleiben wir mal bei 3. Eigentlich ist jetzt dieser Block dran, oder? Wir hatten den Block, jetzt seid ihr dran, Herrschaften.
Also bei mir ist es auch das Gebet, aber ich gehe dazu. Also ich gehe in den Wald und dann bringe ich alle Leute vor Gott, die mir wichtig sind und ja, schütte ihm mein Herz aus. Dann komme ich auch frisch zurück.
Okay, dann gehen wir zum nächsten Päckchen. Ich danke euch für die kleinen, wichtigen, konkreten Beispiele aus eurem Leben. Das nächste Päckchen, Übungen für das äußere Leben. Das sind auch wieder 4 Beispielübungen. Und bei diesen Übungen geht es darum, dass wir anerkennen, Menschen sind Staubsauger. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, und das lässt sich im Christsein nicht vermeiden, werde ich feststellen, mit Menschen zu tun zu haben, ist anstrengend. Es gibt nichts so Cooles, wie mit Menschen zu tun haben, aber es ist auch echt anstrengend. Es zieht mir Energie ab. Und deswegen gibt es ein paar Übungen, die genau dafür sind. Wenn ich im Kontakt mit Menschen bin, ob viel oder wenig, aber spätestens in der Gemeinde wird es so sein, gibt es ein paar Übungen, die dich dann wieder erfrischen und die dich wieder hinbringen, dass du dich freust, wieder Menschen zu treffen. Also, wieder 4 Beispielübungen. Das erste, einfaches Leben. Ich habe das Wort einfaches Leben eingegeben bei der Bildersuche und war überrascht, das Bild zu finden. Vielleicht müsst ihr das auch einfach mal irgendwann machen. Das ist toll, was manchmal bei Bildersuche rauskommt. Weil einfaches Leben überhaupt nicht negativ ist. Als ob mir da was weggenommen würde. Sondern ich finde dieses Bild ästhetisch und auch reichhaltig. Ich habe den Eindruck, da ist einfach alles, was ich brauche. Beim einfachen Leben geht es darum, das sollten nicht Leute machen, die zu wenig Kohle haben, die zu wenig Freunde haben, die zu wenig von allem haben. Dann verzichte nicht auch noch und mach nicht auch noch ein einfaches Leben. Es geht um Leute, die zu viel von allem haben, die zu viel Termine haben und die, was weiß ich, immer die neueste Netflix-Serie gucken müssen, um auch mitreden zu können, immer im neuesten Kinofilm gewesen sein müssen, immer das neueste Handy haben müssen, immer von allem das Neueste und das Meiste. Für die Leute kann es eine total hilfreiche, erfrischende Übung sein, ganz bewusst zu sagen, nee, in manchen Bereichen oder manchmal im Jahr mache ich so eine Zeit, wo ich einfach lebe, wo ich ohne Handy mal ein Wochenende Fahrrad fahre oder wo ich mal ein Schweigewochenende im Kloster mache oder grundsätzlich, wo ich sage, ich brauche bestimmte Dinge in meinem Leben nicht. Nicht, weil ich mir das nicht gönne oder an einen Gott glaube, der mir das nicht gönnt, sondern weil ich gemerkt habe, mich erfrischte es. Ich muss nicht immer bei allem mitgemacht haben. Ich muss nicht immer jedes neueste christliche Buch gelesen haben. Ich muss nicht auf jeder Konferenz gewesen sein. Eine im Jahr reicht. Ich muss nicht jede Netflix-Serie geguckt haben. Ich muss nicht immer und so. Ja, jedes neueste Computerspiel. Das muss nicht sein. Diese Übung ist Gift für Leute, die so wenig im Leben haben. Oder die so Schwierigkeiten haben, sich was zu gönnen. Die sollten die Finger von der Übung lassen. Es geht um Leute, die übervoll sind und denen es gut tut, abzugeben, sein zu lassen, loszulassen und das Wenige zu haben in ihrem Leben, als Ballast wegwerfen. Darum geht es bei dieser Übung. Die zweite Übung heißt Einsamkeit. Als ich Einsamkeit bei der Bildersuche eingegeben habe, kamen ein paar ganz erstaunliche Bilder. Einsamkeit, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Einsamkeit hat im Deutschen einen eher negativen Klang. Einsamkeit. Als Wortfetischist, der ich bin, ist das ganz interessant zu gucken, das Wort Einsamkeit ist überhaupt nicht negativ gemeint vom Ursinn. Das Wort Sam heißt eigentlich nur sein. Einsam heißt mit sich alleine sein. Gemeinsam oder Gemeinsamkeit, da steckt auch dieses Sam drin. Oder Zweisamkeit. Es ist nicht negativ, das Wort Einsamkeit. Aber es hat diesen Klang mittlerweile bekommen. Und das ist ein bisschen schade. Also, ich habe das Wort Einsamkeit eingegeben und das kam. Hättet ihr auch nicht mitgerechnet, oder? Also ich war für Bass erstaunt. Auf diesem Bild sind keine Menschen und trotzdem ist das Bild nicht einsam. Und ich finde, das Bild drückt nicht Verlorenheit oder alleine sein aus im negativen Sinne, sondern es ist ein Bild, was voll ist. Also Einsamkeit ist eine Übung, die total hilfreich ist für Leute, die den ganzen Tag mit Leuten zu tun haben. Die es bewusst machen, am Tag oder einen Tag in der Woche oder mal ein Wochenende von Menschen frei in die Einsamkeit zu gehen, bewusst. Diese Übung ist Gift für Leute, die sich einsam fühlen. Die sollten da die Finger von lassen. Bei mir ist das so, ich unterrichte den ganzen Tag, bin den ganzen Tag von Leuten umgeben. Mir macht das auch Spaß, ich liebe meinen Job, ist mein Traumjob. Und trotzdem merke ich, wenn ich nach Hause komme nachmittags, mag ich es sehr, dass in meiner Wohnung niemand ist. Es gibt Leute, die kommen nach Hause und würden daran verzweifeln. Es gibt Leute, die kommen nach Hause und dann müssen da Leute am Tisch sitzen, denen ich erzählen kann, was ich alles erlebt habe. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich erstmal 2 Stunden keinen um mich rum. Die Einsamkeit, um wieder ich zu werden. Unabhängig von dem Lob und von den Kritiken all der Menschen, denen ich was gegeben habe. Ich werde wieder ich selbst, danach fahre ich in den Hauskreis oder in eine Kneipe oder treffe mich mit Leuten. Aber für mich ist es total wichtig, so die ganz bewusste Übung der Einsamkeit. Und so. Das kann man punktuell machen an einem Tag, man kann das aber auch in einen Monat einbauen oder gucken, dass man im Jahr 2, 3 Punkte hat, wo man die Einsamkeit aufsucht, um wieder unabhängig von den Menschen zu werden und nur die Stimme Gottes zu hören, die sagt, wer ich bin, nämlich der Geliebte Gottes. Das ist Einsamkeit. So. Die dritte Übung heißt Unterordnung. Ich finde das Wort Unterordnung nicht sehr zielführend, deswegen benutze ich, wenn ich diese Übung vorstelle, lieber das Wort Einordnung, weil Unterordnung immer, naja, also ich finde Einordnung besser, passt auch irgendwie besser zu dem Bild als Unterordnung. Diese Übung ist total erfrischend für Leute, die andere Leute anleiten, die verantwortliche Dinge machen in der Gemeinde oder im Berufsleben oder wie auch immer. Bei mir ist das so. Ich unterrichte, ich sage immer, wo es lang geht, ich muss den Unterricht irgendwie im Blick haben und muss zusehen, dass meine Leute eine gute Hausarbeit schreiben und so. Ich liebe meinen Job, das ist gut. Deswegen ist das bei mir, sieht die Übung so aus, dass ich meinem Hauskreis ganz bewusst nicht leite. Mein Hauskreis ist der Ort, wo ich mich einordne, wo ich nicht leite, sondern wo andere Leute den Weg vorgeben und ich einfach hinterherlaufe und das total genieße. Weil mich das frei macht und erfrischt, auch Punkte in meinem Leben zu haben, wo ich nicht das Sagen habe, wo ich keine Verantwortung habe, wo ich mir keinen Kopf machen muss. So läuft immer mein Urlaub. Wenn ich mit Leuten in den Urlaub fahre, sage ich immer, ihr plant alles. Ihr könnt das Hotel buchen, ich mache einfach alles mit. So. Und da ich Freunde habe, die ihr Gehirn nicht verloren haben, ist der Urlaub auch nicht jetzt blöd. Aber für mich ist das super hilfreich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Weil mein ganzes Leben daraus besteht, immer den Hut aufzuhaben. Also ich meine jetzt den Übertragenen, nicht den, aber... Und deswegen ist es eine Übung der Frische, Punkte zu haben, wo ich runterfahre, andere Leute sagen, wo es lang geht, andere Leute haben die Verantwortung und nicht ich. Und damit, das heißt nicht, dass ich nicht gerne Verantwortung habe, aber es braucht auch solche Zeiten. Für Leute, die gehört haben, du darfst nicht leiten aus irgendwelchen Gründen und so, ist das wieder so eine Giftübung. Lieber die Finger davon lassen. Es geht um Freiwilligkeit. Es geht darum, dass ich es mache, um erfrischt zu sein. Und nicht, weil mir irgendwelche Leute sagen, du darfst nicht leiten, weil deine Nase zu groß ist. Oder weil sie weiblich ist. Die letzte Übung, dienen. Bei Dienst geht es darum, dass ich meinen Gaben entsprechend mich einbringe. Es ist irgendein Geheimnis des Reiches Gottes, dass wenn ich in den Gaben, die ich vom Geist bekommen habe, arbeite, dass ich dadurch erfrischt werde. Geistesgaben erfrischen mich. Wenn ich in den Bereichen arbeite, wo der Geist mich hinsetzt. Bei mir konkret bedeutet das, wenn ich 2 Lehrerkonferenzen habe, müsste ich eigentlich für 2 Wochen im Urlaub sein. Wenn ich 3 Predigten gehalten habe, habe ich Bock auf eine 4. Das ist irgendwie ein Geheimnis Gottes. So, also Dinge, die mich erfrischen, wenn ich diene, wenn ich für andere was tue. Das kann Predigt sein, das kann das Gemeindehaus putzen sein, es kann die Deko in einem Gemeindehaus sein, es kann sein, dass ich einen Jungschar mache, es kann sein, dass ich Briefe schreibe oder Kranke besuche, es kann irgendwas sein. Aber wenn ich meinen Gaben entsprechend diene im Reich Gottes, ist es ein Geheimnis, dass mich das erfrischt. Und wenn mich das nicht erfrischt, müsste ich nochmal nachdenken, ist das wirklich der Ort, an dem ich gut aufgehoben bin? Weil ich glaube, dass Gott nicht doof ist. Er wird uns schon so verschieden gemacht haben, dass für alle Bereiche auch Leute da sind. Und dass wir erfrischt werden in dem, was wir machen. Ja, das wäre das 4. Bevor wir weitergehen, wieder ganz kurz für euch. Ich würde mich freuen, wenn 2 oder 3 Leute kurz aus eurem Leben erzählen können, in 2 oder 3 Sätzen. Habt ihr Erfahrungen mit einer von diesen 4 Übungen? Wo fühlt ihr euch da erfrischt? Wo findet ihr das in eurem Leben auch wieder? Wo erlebt ihr Erfrischung für euch, die ihr braucht, weil ihr mit anderen Menschen zu tun habt? Was mache ich eigentlich? Mache ich irgendwas falsch? So, 3 Mutige.
Dieses Wochenende sehe ich als Einordnung für mich.
Wenn ihr noch keine Erfahrung habt, vielleicht habt ihr gerade, was weiß ich, würde ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist auch das was, was ihr sagen könnt. Irgendwas, was geht euch gerade durch den Kopf, was geht euch gerade durchs Herz?
Bei Unterordnung müsste ich an meine Ehe denken. Meine Frau ist nicht da, deswegen kann ich das sagen. Nee, ich habe gedacht, sie plant den Urlaub, wie du es gesagt hast, und ich bin einfach da und fahr mit, das ist sehr angenehm. Genau.
Warum das nicht auch mal geistlich sehen, dass der Herr dir diese Zeit das auch schenkt? So.
Also ich finde ja diese Einsamkeit wunderbar. Ich habe das zwar auch nicht so praktiziert, aber ich stelle mir das sehr erfrischend vor und das ist sehr gut, damit Gott in Einklang zu kommen.
Danke sehr. Nächstes Jahr komme ich wieder und erzählst du mir von deinen Erfahrungen. So, wir haben noch ein 3. Päckchen. Wieder mit Beispielübungen. Das 3. Päckchen heißt Übungen für das Leben als Gemeinschaft. Die Adleräugigen unter euch werden feststellen, dass das Wort als kursiv gedruckt ist. Das bedeutet, dass es betont wird. Die Übungen oben sind Übungen, die ich alleine mache. Die Übungen, die jetzt kommen, die mache ich als Gruppe. Als Hauskreis, als Ehepaar, als Gemeindevorstand, als Mitarbeiterkreis oder als Gesamtgemeinde. Diese Übungen kann ich auch alleine machen, aber dann gehören sie in ein anderes Päckchen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt gleich Lobpreis kommt, ich kann natürlich auch alleine Lobpreis machen in meinem Zimmer. Aber dann würde es eine Beispielübung sein aus Päckchen 2 oder 1. Das bedeutet, die 4 Übungen, die ich jetzt vorstelle, das sind Übungen, die ich als Gemeinschaft mache. Ja, als Mitarbeiterkreis, als Hauskreis, als Gemeinde, als Vorstand. Weil auch wir als Gemeinschaft Erfrischung brauchen und nicht Qual und niedergedrückt sein. Und so. Also, das Erste. Beichte. Ich fand dieses Bild auch wieder total toll. Wäre ich nicht selbst drauf gekommen. Bildersuche ist echt manchmal toll. Ich sehe einen Weg, der an Jesus vorbeikommt, am Kreuz vorbeikommt. Und dadurch werde ich befreit und kann ins Licht hineintreten. Finde ich ein ganz tolles Symbol, was Beichte sein soll. Bei Jesus am Kreuz Dinge abladen. Und dadurch kann Licht und Helligkeit in mein Leben kommen. Bei Beichte geht es darum, dass ich befreit werde. Manche Dinge gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber ich glaube, dass eine Gemeinschaft sehr davon profitieren kann, wenn wir eine beichtende Gemeinschaft sind. Das bedeutet nämlich, dass wir uns nichts vormachen. Wenn wir uns gegenseitig erzählen, wo wir versagen, erinnern wir uns die ganze Zeit, wir sind eine Gemeinschaft von Säcken. Wir sind nicht eine Gemeinschaft von Leuten, die alles richtig machen. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, also ich glaube, die Christen verschwenden die Hälfte der Kraft des Heiligen Geistes mit Schauspielerei. Also bei mir ist alles super. Stille Zeit, habe ich kein Problem mit. Sünde, muss ich erst im Lexikon nachgucken. So, was wäre das toll, wenn wir als Gemeinde diese anderen 50% Geisteskraft nutzen würden für andere, für sinnvollere Dinge als für Schauspielerei. Indem wir einfach immer wieder uns gegenseitig erzählen, wo wir versagen, wo wir vergeben oder wo wir dann einfach, keine Ahnung, wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind eine Gemeinde von Menschen, die Fehltritte sich leisten, die was nicht auf die Reihe kriegen, die die Kraft von Jesus brauchen. So, das steckt hinter dem Wort Beichte. Also als Übung, als Gemeinschaft. Und das kann super erfrischend sein. Das zweite ist Anbetung. Natürlich kann ich alleine anbeten, aber wir sind gerade bei den Übungen, die ich als Gemeinschaft mache. Als Gemeinschaft vor den Thron Gottes zu kommen, sei es in Musik oder sei es mit anderen Dingen. Ich mag sehr Lobpreis, deswegen verbinde ich das mit Musik, muss aber nicht mit Musik sein. Was bei der Anbetung passiert ist, wenn ich als Gemeinschaft vor den Thron Gottes komme und zu Gott aufsehe und zu Gott sage, du bist der Herr, du bist der König, du bist der Schöpfer, du bist unser Vater, dann passiert was mit uns als Gemeinde. Wir werden erfrischt in dem Sinne, dass wir uns zurückerinnern, das ist der Sinn, warum wir zusammen sind. Und dann plötzlich ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich mich ewig oft über Lieschen Müller aufrege oder über Hans Müller, der mir das Leben schwer macht in der Gemeinde, weil der mich einfach nervt. Das ist natürlich bei euch nicht so. Aber in allen anderen Gemeinden der Welt gibt es Leute, die einen nerven. Ja, und wenn ich regelmäßig zusammen anbete, dann werden diese Dinge ins rechte Licht gerückt. Dann wird mich Lieschen Müller immer noch nerven, aber nicht mehr so sehr, weil es geht nicht darum, wie ich mich hier fühle. Es geht darum, dass wir Gott loben, dass wir auf dem Weg sind zu ihm und zu seinem Thron, dass er mit uns als Gemeinde was machen will. Wir sind das neue Beispielvolk. Wir sind Salz und Licht, wir sind die Stadt auf dem Berg. Wir bringen Früchte. Durch uns soll der Segen Gottes zur Welt kommen. Und das ist unser Job. Und dann werden plötzlich andere Sachen nicht mehr so wichtig. Auch wo wir vielleicht, keine Ahnung, als Gemeinde einen Fehltritt uns geleistet haben. Als Gemeinde irgendwie doof waren. Alles wird ins rechte Licht gestellt. Und das ist total erfrischend. Wir kommen wieder zurück zu dem, wozu wir eigentlich zusammengestellt worden sind. In diesem Sinne ist es eine Übung der Frische, die Anbetung. Die dritte Übung. Also Herrschaften, ich weiß nicht, aber manchmal, die Bilder sind doch eigentlich abgefahren, oder? Ich habe wirklich ohne Spaß das Wort geführt werden eingegeben. Und also ich fand das total toll. Eine Hand, wo ich als Schmetterling zurückkommen kann, wo ich landen kann. So fand ich toll. Also geführt werden, da geht es darum, dass es super erfrischend sein kann, dass ich als Gemeinschaft frage, was ist dein Weg, Gott? Was hast du für einen Schwerpunkt für uns fürs nächste halbe Jahr zum Beispiel? Oder für uns als Hauskreis, für uns als Ehe, für uns als Gemeinde? Was ist dein Weg, Gott? Was ist ein Schwerpunkt? Was ist deine Vision für uns? Und das ist dementsprechend erfrischend, weil ich nämlich dann nicht jede Woche fragen muss, was der Herr will. Oder egal, was ich beschließe als Mitarbeiterkreis, als Vorstand, es werden auf jeden Fall in 2 Wochen die Mahner kommen und die Zweifler und die sagen, nee, also mir hat Gott aber was anderes gesagt, ihr müsst das anders machen. Und das ist super erfrischend zu sagen, nee, wir mögen dich, super, dass du hier bist, aber wir als Gemeinschaft haben auf Gott gehört und wir haben alle zusammen den Eindruck, das ist jetzt der Weg fürs nächste Jahr. Und im nächsten Jahr können wir gerne nochmal über deinen Eindruck reden, aber das ist jetzt erstmal. Als ich beim EC war, hatten wir einmal im Jahr einen Klausurtag, wo wir nicht über Finanzen gesprochen haben, nicht über Organisation, nicht über irgendwelche anderen Dinge. Das war unser Tag, wo wir auf Gott gehört haben, als Vorstand vom EC, Landesverband. Und das Ziel ist gewesen, dass wir geguckt haben, Herr, was ist der nächste geistliche Schwerpunkt fürs nächste EC-Jahr? Darüber habe ich dann immer viel gepredigt und in den Jugendkreisen was gemacht oder die Mitarbeiterfreizeit hat oder die Sommerfreizeit hat ein entsprechendes Thema. Und das war super erfrischend. So mit so einem Rückenwind, mit so einem Eindruck, das ist jetzt der Weg, das haben wir zusammen gehört, wir haben zusammen gefragt. Und dann zu gehen, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Leute, die irgendwie andere Eindrücke haben oder ewig mal, es gibt ja auch solche Leute, die immer mahnen. weil sie immer irgendwo Gefahren sehen. So Berufsmahner, die gibt's ja auch. Und dann ist es gut, einfach zu sagen, nö, schön, dass es dich gibt, ich mag dich auch, aber das ist jetzt unser Weg. Und das geht in unterschiedlichen Kontexten. Und das Letzte, feiern. Ja, allein bei dem Wort wird ja einigen Leuten in Gemeinden schon schwindelig. Und ich finde das total toll, dass der Richard Foster in seinem Buch das als geistliche Übung sieht. Also ich weiß nicht, was für eine Tradition ihr kommt, ich kenne euch ja nicht. Aber stellt euch mal vor, feiern als geistliche Übung. Feiern, dass man zusammenkommt und das Leben feiert, was Gott uns schenkt. Weil wir den Gott des Lebens kennen, dürfen wir das Leben feiern. Wir feiern Gott, wir feiern uns, wir feiern unsere Erfolge. Wir gucken auf das, was zum Beispiel im letzten Jahr war. Man kann feiern auch in verschiedenen Kontexten. Als Ehepaar, als Hauskreis, als Mitarbeiterkreis, als Gemeindevorstand und als Gesamtgemeinde. Ich finde das total hilfreich und total erfrischend, immer mal wieder so eine Feierstunde einzulegen, wo man sagt, das haben wir geschafft, da haben wir zusammengestanden. Das war echt nicht einfach, aber wir sind immer noch da. Wir feiern das Leben, wir feiern uns, wir feiern unsere Gemeinschaft, wir feiern Gott, der uns zusammengestellt hat, der uns das Leben geschenkt hat, der uns die Welt geschenkt hat, um sie zu genießen, der uns all diese tollen Sachen geschenkt hat. Gewürze, Gerüche, Töne, Farben. Wir können uns alle ein Universum vorstellen, ohne Farben, ohne Gewürze und ohne Gerüche. Was bitteschön wäre das denn? Gott jedenfalls konnte es sich nicht vorstellen. Und das kann man feiern, dass wir einen so tollen, farbenfrohen, musikalischen, feierfreudigen Gott haben, an den wir glauben, der unser Vater im Himmel ist. Und das kann ich zum Ausdruck bringen als geistliche Übung. Finde ich ganz toll. Auch wieder in verschiedenen Kontexten zur Erfrischung. Das wären nochmal alle auf einen Blick, bevor ich gleich nochmal drei Beispiele erbete. Aber vielleicht machen wir zuerst nochmal aus dem letzten Päckchen drei Leute, die ganz kurz uns mit hineinnehmen. Wo habt ihr das schon mal erlebt? Wo fändet ihr was interessant, mal auszuprobieren? Was geht euch gerade durch den Kopf oder durchs Herz in Bezug auf die letzten vier Beispiele?
Also ich finde die Anbetung sehr schön und ich denke, das ist bei uns ausbaufähig.
Seid mutig. Jeder und jede hat was zu sagen. Und ihr kommt hier vorher auch nicht raus. Wo habt ihr schon mal eine Erfahrung gemacht? Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die in diesem Bereich Erfahrung gemacht hat.
Also ich habe Feiern ausprobiert. Feiern ist super mit ganz vielen verschiedenen Menschen und es macht wirklich Spaß.
Noch eine Person, vielleicht auch, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr ausprobieren wollt, was ihr interessant findet. Manchmal ist auch 2 die heilige Zahl. Die Idee, also ich wollte um 8:30 zum Ende kommen und ich halte mich an meine Versprechen. Die Idee von diesem Konzept ist, es gibt nicht nur 12 Übungen, nehmt nicht das mit. Es sind Beispiele. Die Kirchengeschichte ist voll mit ganz vielen tollen Übungen. Es gibt auch ganz viele tolle Bücher, wo ganz viele Sachen vorgestellt werden, die man mal einfach mal ausprobieren kann. Es sind aber Beispiele. Und die Idee von Richard Foster ist, das finde ich total charmant, der sagt, wenn du ein christliches Leben der Frische führen willst, wenn Leute, die mit dir einen Tag verbringen, nachher nicht das Gefühl haben, 1 Kilo Spinnweben gefuttert zu haben, sondern wenn die Leute, die mit dir einen Tag verbracht haben, nachher den Eindruck haben, Mensch, das war echt erfrischend. Wenn du so ein Mensch sein möchtest, dann ist es hilfreich, sagt Richard Foster, wenn du aus jedem Bereich eine Übung dauerhaft und ernsthaft machst. Das muss nicht eine Übung fürs Leben sein. Das darf sich auch verändern und wechseln und so. Aber es sollte sein, dass du aus jedem Bereich eine Übung praktizierst, die dich erfrischt. Lass die Finger von Dingen, die dich nicht erfrischen. Das Leben ist sowieso schon unerfrischend genug oft. Und so, guck, wo dein geistliches Leben erfrischt werden kann. Wo du auf den Schoß Gottes kommst. Wo der Geist des Lebens dich durchweht. Wo dein Herz aufblüht. So, wo sind diese Dinge? Such dir die, wo sie noch nicht da sind. Und dann bleib auch dran und guck, dass du auf Dauer eine Übung machst. So, das könnt ihr für euch selbst mitnehmen. Die PowerPoint ist irgendwo hier auf einem Rechner. Ansonsten nehmt ihr gleich euer Handy und fotografiert euch die letzte Folie ab. Und könnt dann zu Hause nochmal nachdenken, was das für euch ist, was ihr schon macht. Das könnt ihr feiern und freuen. Und ihr könnt auch nachdenken, so, was könnte ich mir vorstellen, mal auszuprobieren. Oder was habe ich mal gemacht? Und es ist im Laufe des Lebens einfach irgendwie verloren gegangen. Und das könnte ich mal wieder anfangen. Und es sind nur Beispiele. Ihr könnt euch auch Übungen anderswo noch herziehen oder euch selbst welche ausdenken. So, ich mache am Schluss meiner Einheiten, auch am Schluss meiner Unterrichte, immer noch kurz die Paulusbrille. Das ist ein Wort, was ich erfunden habe, was dahinter steckt. 1. Thessalonicher 5. Ich habe so ein paar Lieblingsbibelverse. Und einer meiner Lieblingsbibelverse heißt, prüft alles und das Gute behaltet. Und das ist eine Brille auf das Leben, auf Gottesdienste, auf Gemeinden, auf Begegnungen, auf Erfahrungen, auf Menschen. Die Paulusbrille heißt, prüf alles und das Gute nimm mit. Es gibt auch andere Brillen fürs Leben. Es gibt zum Beispiel die Brille, prüf alles und finde das, was dir nicht gefallen hat. Kann man machen, ist nur nicht gut für den Magen. Und da ich, genau wie meine Oma, 101 werden will, habe ich gedacht, ich will gut zu meinem Magen sein. Und deswegen nehme ich lieber die Paulusbrille. Prüft alles und das Gute behaltet, heißt nicht, dass es nichts Böses gibt und nichts Schlechtes. Dass mein Unterricht immer nur gut ist, heißt das nicht. Aber wenn wir am Schluss die Paulusbrille aufziehen, dann sagen 2 oder 3 Leute nochmal, das nehme ich mir mit. Das hat mir echt gefallen. Das hat mich weitergebracht. Da bin ich Gott begegnet. Das ist total hilfreich für mich selbst, für uns alle, das nochmal zu hören. Auch gerade für die Leute, die mit diesem Unterricht nicht viel anfangen konnten. Die hören dann nochmal, aber andere, das ist super. War jetzt nicht so für mich, aber jemand anderes hat da, das war super. Und schon gehe ich mit einem anderen Gefühl aus einer Kirchengeschichtsstunde raus. So. Und es ist natürlich auch ein anderes Herangehen an Menschen, an Begegnungen, an Gottesdienste, an Predigten und so. Deswegen ein letztes Mal. Ich würde gerne 3 Leute von euch bitten, die Paulusbrille aufzuziehen und in einem Satz mit uns zu teilen, was ist der eine Gedanke, was ist der eine Satz, was ist das eine Gefühl, was ist die eine Idee, die du heute mitnimmst. Prüf alles, was heute gesagt wurde und was ist das eine Gute, was du heute mitnimmst, ganz persönlich. 3 ist die heilige Zahl.
Ich hatte es mit der Beichte angesprochen, weil ich denke, das ist unser aller Problem und da haben wir uns vielleicht als Gemeinde teilweise schon auseinandergelebt, dass man seine Probleme mit dem anderen eben nicht mitteilt. Wie du schon gesagt hast, es muss nicht jeder alles wissen, aber ich denke, das fehlt ein bisschen und das habe ich mir gemerkt.
Nächstes Mal, wenn ich hier bin, mache ich ein Seminar zum Thema mutig vor anderen reden.
Ich fand es für mich sehr gut, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Übungen und ich nicht die machen muss, die du mir gesagt hast, sondern die mich erfrischen, die mir Freude machen.
Das waren jetzt 2 Jungs, jetzt kommt noch ein Mädel. Eine Dame. Mut ist eine Geistesfrucht. Habe ich jetzt gerade mal bestimmt. Och, die habt ihr. Nur einen Satz. Ihr würdet mir damit eine Freude machen, liebe Damen. Was hat euch gefallen? Was ist eine gute Idee? Was nehmt ihr euch mit?
Ich habe mir heute wieder ganz besonders sagen lassen, wie wichtig es ist, dass ich mich selber erfrischen lasse, wenn ich andere erfrischen will.
Danke sehr. Sehr weise. Cool. Schönes Abschlusswort. Dummerweise muss ich jetzt auch noch einen Abschluss finden, weil ich höflich bin, aber machst du eigentlich noch irgendwie den, oder wie läuft das jetzt hier? Okay, dann sage ich euch, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr wart freiwillig hier und das ist, ich schätze das wert. Ihr hättet nicht kommen müssen. Also ich finde das wirklich toll. Danke auch für die Beiträge, dass ihr mir zugehört habt und wir sehen uns vielleicht jetzt noch in den nächsten Tagen wieder.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz mit vorn bleiben. Zwei Fragen hätte ich noch an dich. Was erwartet uns die nächsten Tage von dir?
Also morgen Nachmittag gibt es einen Workshop, der heißt Erfrischung im Glauben. Da knüpfe ich so ein bisschen an. Es wird ein bisschen was, auch wo ihr wieder was mitreden könnt. Man darf aber was aufschreiben, man darf sich im Raum ein bisschen bewegen und so. Es geht vor allen Dingen darum, wie kann ich da weitermachen, dass mein Glaube Erfrischung ist und nicht eine Bürde. Dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die nach dem Bibellesen so einen inneren Haken machen, so habe ich geschafft, muss ich jetzt nicht mehr dran denken. Das ist ein bisschen schade, wenn das der Glaube ist oder unsere oder der Gottesdienstbesuch oder so. Also da wird es morgen Nachmittag drum gehen. Morgen Abend geht es um 9 Wege, Gott zu lieben. Es ist auch in diese Richtung, die Vielfalt der Gottesbegegnungen zu gucken, wie sind so die Wege, auf denen ich besonders in die Gegenwart Gottes komme. Welche gehe ich schon? In welchen Bereichen erlebe ich Gott schon ganz intensiv? Aber wo gibt es auch noch Dinge, die ich abenteuerlich erkunden kann. Wo gibt's noch Gottesbegegnungen, Orte, so die noch nicht so meins sind. Und am Sonntag gibt's ganz klassisch eine Predigt.
Und eine letzte Frage: Warum sollte ich kommen?
Warum? Ja. Naja, weil es hoffentlich erfrischend ist und Spaß macht. Ihr trefft ein paar nette Menschen und so. Ihr müsst nicht kommen. Es ist keine Schule, es gibt keine Noten, wir schreiben keine Klausur. Ihr macht das, weil ihr denkt, intrinsische Motivation nennen wir Pädagogen das. So, also weil ihr Lust habt. Und wenn ihr morgen den Eindruck habt, Herrschaften, das meine ich völlig ernst, wenn ihr morgen den Eindruck habt, es würde euch näher zu Gott bringen, es würde euch mehr erfrischen, statt zu mir zu kommen, einen langen, langen Waldspaziergang zu machen, dann macht ihr einen langen Waldspaziergang. Ja, tut, was euch gut tut.
Vielen Dank. Ja, Sigi spricht uns noch den Segen zu und betet.
Ja, ihr Lieben, lasst uns den Segen Gottes empfangen. Vorher bete ich. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, mein Herrn Gott, Gottes guter Heiliger Geist. Danke, du großer Gott, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns hierher gebracht hast und dass wir heute Einblicke bekommen haben, wie wir erfrischt werden. Ich bitte dich, dass das in uns nachhallt. Und dass du uns berührst an den Punkten, wo wir es nötig haben. Dass du uns gegenseitig auch hilfst, das einander vielleicht zu sagen oder nachzufragen. Lass es nie verloren gehen. Das ist meine Bitte. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne dich, sei dir nahe und stärke dich im Vertrauen auf ihn und bleibe bei dir und schenke dir Freude am Leben. Amen.
Herzliche Einladung, noch kurz zu verweilen, auch ins Gespräch zu kommen miteinander. Ich habe gehört, die Jugend hat ein paar kleine Snacks parat organisiert, ein paar Getränke sind da. Wenn es zu trocken war oder ihr jetzt lange ein Hüngerchen entwickelt habt, kommt ins Gespräch, redet miteinander, stellt Rückfragen, habt einfach einen guten Abend noch.